Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Herzlich willkommen. Hi Holger, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, mit uns heute ein Interview zu führen. Wir haben wieder ein spannendes Thema rausgesucht.
Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Thema ist spannend. Naja, was heißt ist spannend? Für uns Kooperierte ist es vielleicht spannender als für den Rest der Welt. Aber es ist so ein angenehme Beschäftigung am Wochenende und am Feierabend, wenn man sich über das Thema Studentenromane unterhält und wenn man die dann auch liest.
Definitiv. Ja, wir wollen ja heute einfach mal über das kleine Universum der Verbindungsliteratur sprechen. Du hast ja auch große Mühe gemacht. Du hast ja zum Beispiel auf deiner Webseite, die auch in den Shownotes verlinkt ist, eine Auflistung von über 300 Büchern durchgeführt, die sich mit dem Thema Studentenverbindung beschäftigen. Romane, Betrachtung, glaube ich, also aus der Innenansicht, von außen. Und darüber wollen wir halt einfach heute mal sprechen. Was glaubst du, warum Verbindungen überhaupt literarisch spannend sind?
Naja, Verbindungen sind literarisch spannend, weil sie exotisch sind. Man muss immer gucken, die meisten Studentenromane sind entstanden bis in die 30er Jahre, also auf jeden Fall vor 45. Und da war es natürlich schon exotisch. Der Student, der Verbindungsstudent, der Waffenstudent, also das ist so die Steigerung der Exotik und das Ungewöhnliche. Mhm. Viele Romane sind ja im Bereich der Chors beheimatet. Das ist schon für die Menschen da draußen exotisch gewesen. Und es war damals eben eine kleine Gruppe, also wenn man es vielleicht zu heute sieht, eine kleine Gruppe von Menschen, die überhaupt studiert haben. Und dann noch die, die eben in dieser bunten, exotischen Welt, die man von außen ja nur, wo man nur die Chargierten gesehen hat oder nur die Studenten in Couleur gesehen hat, reingucken konnte man nicht. Und in so einem Roman hat man es vielleicht dann doch ein bisschen erschnuppern können.
Ja, ist ja auch interessant zu sehen. Ich meine, du hast ja gesagt, es ist ja eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen gewesen, die ja überhaupt studiert hat. Die Anzahl der Korporierten war damals ja wesentlich größer. Aber der Einfluss dieser Person auf die Gesellschaft war ja immens, weil sie ja gerade als Akademiker in Führungs- und Gestaltungspositionen reingekommen sind. Und dass man so dann halt die Welt kennenlernen konnte als Otto-Normalbürger.
Ja, wir haben, wenn man danach geht, wir haben in den Großstädten ja weniger Anteil Kooperierter an der Gesamtstudentenschaft gehabt, haben in den kleinen Städten, wo auch die Romane spielen, weil also die ganz exotischen Orte wie Hildesheim, Holzminden, Bingen, gut, da gab es ja auch so Technikum und solche Sachen, die gibt es nicht im Roman. Wo spielen die Romane? In Heidelberg, in Marburg, in Göttingen, also Jena. Dort, wo auch die Masse der Studenten kooperiert war. Gut, das hat natürlich die Menschen sozusagen gereizt, reinzugucken. Was machen die da, die Studenten? Diese Riten, Sitten und Gebräuche, das ist ja heute noch für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Mhm. Schon damit los, dass der landläufige Journalist in Deutschland ja gar nicht in der Lage ist zu unterscheiden, ob das ein Chorstudent ist, ein Burschenschafter oder ein Landsmannschafter.
Mhm. Also, wie diese eine bayerische Zeitschrift, die dann katholische Chorburschenschafter reingeschrieben hat.
Das ist Highlight. Selbst das Coburger Tageblatt spricht von Burschenschaftern, die sich in Coburg zu Pfingsten treffen. Also Ahnung haben die keine, aber gut, so soll es halt so sein. Bei den Romanen, gut, das ist halt so, dass man sagt, das war spannend, das war exotisch, es passte auch in die Zeit. Und ja, die meisten, wie gesagt, vor 45 entstanden und teilweise auch mit ordentlichen Auflagen. Also wir reden da von insgesamt über 100.000 Stück. Also beim Krassen Fuchs sind wir deutlich über 100.000, die da aufgelegt wurden.
Mhm. Ja, das ist ja das Buch, ich habe es auch hier, ist auch in den Shownotes drin, wo wir ja auch heute noch ein bisschen detaillierter vor allem sprechen wollen. Es ist ja auch so ein Evergreen. Also es ist immer so, ich glaube, jede Generation an Verbindungsstudenten entdeckt dieses Buch für sich neu, weil halt Verbindungsliteratur ja nicht so präsent ist. Ne? Also wir haben ja mit zum Beispiel mit Carsten Hohages Männer-WG mit Trinkzwang, wo ich ja auch mit dem Finn ja schon eine Sendung drüber gemacht habe, haben wir ein Buch, das ist der erste Verbindungsroman gewesen seit 80 Jahren, der es in den Mainstream-Verlag geschafft hat. Das hatte der Carsten, der ja auch ziemlich am Anfang Gast in dieser Sendung war, ja auch selber gesagt. Und da, man sieht ja, dass das Thema ja da ist. Es ist ja nach wie vor ein Faszinosum, ne?
Wir alle kennen die typischen Herausforderungen in unseren Verbindungen. Oft kämpfen wir mit nervigen administrativen Aufwand, sei es die Verwaltung von Mitgliedern, unorganisierte Keilgastarbeit oder Probleme, inaktive Mitglieder stärker einzubinden. Ich habe kürzlich mit Axel gesprochen, dessen Softwarelösung Gaudiam genau die Herausforderungen speziell von uns Verbindungen angeht, damit wir wieder mehr Zeit für echtes Verbindungsleben haben. Beispielsweise bei der Veranstaltungsplanung wird oft stille Post gespielt. Wichtige Informationen versacken in chaotischen Gruppenchats und am Ende weiß keiner mehr wann, wo und wer. Gaudiam bringt alles an einem Ort zusammen. Termine, Teilnehmerlisten, Erinnerungen und Last-Minute-Updates am PC oder per App und ganz ohne Nachrichtenflut. Auch die Mitgliederverwaltung wird enorm erleichtert. Mit Gaudiam könnt ihr Kontaktdaten, Ämter und Verpflichtungen automatisiert und übersichtlich verwalten, ohne manuelle Listen in zig Verteilern. So wird Verwaltungsarbeit effizient reduziert und der Fokus liegt wieder auf den echten Zusammensein an Kneipenabenden und wiederbelebten Treffen in Ortsgruppen. Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche Funktionen wie ein Archiv und Keilgastunterstützung, aber das erfahrt ihr auch auf gaudiam.de. Die Gründer von Gaudiam sind selbst Core-Studenten und mit den Herausforderungen und Verbindungen seit über 8 Jahren bestens vertraut. Mit zufriedenen Nutzern aus inzwischen über 128 Bünden, von jungen Damenverbindungen bis hin zu den tradierten Cores und CVern, ist Gaudiam einzigartig. Zu Recht Marktführer und entwickelt sich ständig für uns Verbindungen weiter. Ihr wollt euer gesamtes Verbindungsleben digital unterstützt unter einem Dach, nachhaltig und auf eure Bedürfnisse angepasst? Dann schaut mal auf gaudiam.de vorbei und macht einen Termin mit Axel oder Hendrik für eine Demo. Zieht's euch rein!
Ja, man muss aber auch sagen, das sind Auflagen von ein paar Tausend. Da kommt man lang nicht an die 100.000 ran. Wenn man sich überlegt, die Autoren wie Walter Blöhm, die haben Auflagen in ihrem Gesamtwerk, die sind gigantisch. Die kennt heute kein Mensch mehr, aber die hatten vor 45 Auflagen. Ich hatte mal einen Vergleich, die ganze Mann-Dynastie hat weniger Auflage als Walter Blöhm. Also man muss sich das mal vorstellen, jemand, der heute völlig unbekannt ist, wenn man Abiturient auf der Straße fragt, naja gut, den braucht man eh nicht fragen, Abiturient auf der Straße fragt, kennst du den Autor, wird der mit dem Kopf schütteln.
Ich kannte ihn auch nicht, bevor ich den krassen Fuchsen entdeckt hatte. Ich hatte das Buch ja schon vor einem Jahr ungefähr mir gekauft, weil ich einfach mal Studentenverbindung Buch bei Amazon eingetippt hatte, weil ich mal auch nochmal andere Bücher halt entdecken wollte und hab dann gesehen, es gibt ja sehr, sehr viele Auflagen auch vor allem dadurch. Ich glaube, du hast ja auch einmal eine rausgebracht mit Vorwort.
Wir haben Anfang der 2000er, Ende des Jahrtausends haben wir mal eine hochwertige Auflage gemacht, wirklich leinengebunden, 1000 Stück. Die waren dann weg, aber da hat man auch gemerkt, 500 gingen zügig weg, 300 gingen weg. Und der Rest, das hat sich gezogen. Also ich hätte da jetzt auch keine Neuauflage gemacht. Ich hatte damals einen kleinen Beitrag gemacht in dem Buch, um es sozusagen ein bisschen einzuordnen, das Werk in das Umfeld der Zeit. Und das hatte ich dann auch nochmal in Eins und Jetzt veröffentlicht. Gut, das ist halt eine der bekanntesten Romane. Muss man dazu sagen, Marburg war halt auch ein interessanter Hochschulort. Der Autor war ein interessanter Typ. Selbst ja, ein Chorstudent auch. Der wusste, wovon er schreibt. Und das ganze Bild, ja, dadurch ergibt sich halt der bekannteste eigentlich. Der bekannteste Studentenroman. Es gibt noch viele, viele andere, auch ja, landsmannschaftliche Romane. Grabein zum Beispiel, der ja selber Landsmannschafter war, viele chorstudentische Romane, aber auch Exotisches. Also beispielsweise gibt es von einem Herrn Kutzlepp, der war später in Weilburg am Gymnasium Schulleiter, stellvertretender Schulleiter, irgend sowas, der kommt aus der Jugendbewegung und der hat studiert am Vorabend des Ersten Weltkriegs in Marburg. Und da gibt es ein Buch, das heißt Die Hochwächter. So heißt dieser Bund, jugendbewegte Bund. Und der berichtet eben aus diesem Bund der Hochwächter über die Zeit damals, so kurz vor dem Hohenmeißner-Treffen. Also auch sowas gibt's. Gut, da sind die Themen halt andere. Ich meine, in so einem klassischen Studentenroman, da gibt's immer die Frauen, das Studentenleben und das Fechten. Das sind so die drei Themen, die da relevant sind, was die Leute auch lesen wollen. So eine Fechtszene ist immer was Spannendes. Bei den Hochwächtern, da geht's halt drum, über Seiten, ob die jetzt Frauen aufnehmen, das ist das eine, und ob sie dann mit dem Zug zum Hohenmeißner fahren, irgendwo Witzenhausen aussteigen oder so, oder ob sie dann doch hinwandern. Das ist jetzt nicht so spannend. Gut, es gibt, ja, was man sagen kann, was es nicht gibt, ist mir auch jetzt neulich erst aufgefallen. Ich kenne jetzt keinen, also Marburger Roman schon gar nicht, aber auch insgesamt Studentenroman, der im katholischen Milieu oder im Wingolf-Milieu spielt.
Da gibt es eher so ein Satirebuch, der Kartellbruder des Monats, der ist 2012 oder 11 rausgekommen und das ist halt eher so ein Parodiebuch und das ist halt der Kartellbruder des Monats und da geht es auch viel um Bibelschmeißen, auch als Geschichte. Das ist eine total abgefahrene Geschichte. Also ich habe das Buch super lustig gefunden, ich habe auch ein paar Ausgaben gekauft und die dann in meinem Verbindungsumfeld verschenkt. War ungefähr zeitgleich zu Rohages Buch,
okay. Männer WG mit Tricksang. Ist mir nie so richtig präsent gewesen. Schlicht vielleicht auch dran, dass ich mir eher um die älteren Sachen kümmere. Aber wenn man sich die Marburger Bünde, die Marburger Romane anguckt, da gibt es so um die 10 Stück. Da haben wir einmal den Blöhm mit seinem krassen Fuchs, das ist halt Cor Teutonia. Dann haben wir den Matthias Feilke, der ist so etwa mein Semester, der ist selbst Hessen-Nassauer und der hat 2 Romane geschrieben, die spielen in der Zeit so um 1928 bis 31, die bauen auch aufeinander auf.
Eine Frage, warum immer die Zeit? Also warum ist das so ein beliebtes Thema, dass man die Romane entweder am Vorabend des Ersten Weltkriegs spielen lässt oder in den 20er Jahren?
Die haben die meisten Autoren, eigentlich nicht. Also für Marburg kann ich nichts sagen. Also Blöhm ist 1887, das ist so ein Meilenstein des tausendsten Studenten in Marburg. Da ist halt auch richtig was los. Da ist, man merkt 1866, Marburg kommt zu Preußen. Preußen pumpt unendlich viel Geld in seine am südlichsten gelegene Hochschule rein und dadurch wachsen auch die Studentenzahlen. Und da ist natürlich der tausendste Student, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch in der Realität ein wichtiges Thema gewesen. Also der hat damals, da gab es eine Feier der ganzen der Universität und der Studentenschaft auf dem Dammelsberg, den gibt es auch wirklich, den Feierplatz gibt es auch wirklich. Und da ist es tatsächlich so, wie soll man sagen, da wurde einer ausgesucht, der auch etwas, ein adlicher, russischer Adliger wurde da ausgesucht, der dann zum tausendsten Student gekrönt wurde, hat eine goldene Taschenuhr gekriegt. Also das war schon was. Und für Marburg war das so, dass da ging es erst richtig los mit dem studentischen Leben. Und da gibt es einen, um das grün-rot-goldene Band, den Autor, das ist irgendein Pseudonym, das ist ein hundsmiserables Heftchen, der spielt um 1890. Dann haben wir, das ist eigentlich eher ein Roman aus dem universitären Milieu mit sehr viel studentischem Einschlag, Das Haus an der Minne, das ist 1910. Dann kommt Kutzleb, aber auch Kutzleb, also freistudentisch, oder Wandervogel, der Korschelt, da kann man es nicht sagen. Das waren halt Studenten, die waren auch in Verbindungen. Da geht es eher so um die Beziehung zwischen dem Hochschullehrer und seinen Studenten. Und dann haben wir so kurz vor, also so um 1911 spielt das ganze Ding, ist Die Welt in Gold. Das ist von Rudolf Herzog, auch einem Autor, der in der Vorkriegszeit bekannt war. Der spielt im burschenschaftlichen Milieu. Der hat eine Beziehung zur Burschenschaft Germania gehabt. Der hat auch die Germanen dann eingeladen auf seinen Wohnsitz. Der hatte den, wenn ich das richtig erinnere, Wohnsitz irgendwo Drachenfels am Rhein. Also der hat die dann die Aktiven eingeladen und so. Also scheint eine Beziehung da gewesen zu sein. Während dann kommt der Feilke mit seinen Zweien, die spielen so in den 20er, 30er Jahren, weil es einfach eine, das ist halt die Zeit, wo Marburg dann vom 3000. bis zum über 4000. bis 4500 Studenten hatte.
Das ist ja für die damalige Zeit schon riesig.
Ja, das ist vor allen Dingen, man muss sagen, 1927 Universitätsjubiläum, 400 Jahre. Da hast du halt auch nochmal so einen richtig brutalen Impuls gehabt, was die Expansion, die bauliche Expansion in Marburg anging und auch die Qualität der Wissenschaft war halt in der Zeit richtig gut, soll heißen, hervorragende Leute, auch und gerade in Naturwissenschaften. Das war die wenigen guten Jahre der Weimarer Republik, das waren sozusagen auch die Jahre, wovon Marburg so ein bisschen gezehrt hat. Ja.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja, und dann, es gibt noch eine, da weiß ich überhaupt nicht, was ich mit anfangen soll. Der heißt Der alte Weg. Der spielt im Sommersemester 39. Das ist Student mit Arbeitsdienst und so, also so dieses eher nationalsozialistische Studentenleben. Ja, und dann nach 45 interessiert sich keiner mehr dafür. Und da gibt es in Marburg, das ist sozusagen der, es ist eigentlich kein Roman, das ist eine unangenehme Selbstdarstellung im Romanstil von einem Menschen, der offensichtlich beim VDST in der Zeit war. Die spielt in den 50er Jahren. Und da muss ich dazu sagen, das Lustigste an dem ganzen Werk ist die Geschichte, als ich das gekauft habe. Ich habe es im Internet zufällig entdeckt. Und der Verlag, da hat sich keiner am Telefon gemeldet. Also bin ich im Buchhandel, habe das Ding gekauft. Und es kam für irgendwie 40 Euro ein kopiertes, mit Plastik ummanteltes Heftchen mit so einer Plastikbindung. Und außen drauf waren Aufkleber drauf, wie man den so auf Marmeladengläsern hat und so. Und da war mit Schreibmaschine drauf gestanden, der Autor war nicht Mitglied der Waffen-SS. Habe ich gesagt, ja, bin ich auch beruhigt. Hab das dann gelesen, war halt eine relativ, also unangenehme, auch schlecht zu lesende Selbstdarstellung. Ja, und dann tröpfelt es aus.
War der denn in der Kameradschaft, oder?
Nee, der hatte nach dem Krieg, er hat Mitte in den 50er Jahren, frühen 50er Jahren studiert und hat dann bis in die 60er als Assistent an Lehrstühlen gearbeitet. Warum das da drauf stand, keine Ahnung. Gut, ich wurde dann im Buchhandel stark belehrt, ob ich das auch wirklich kaufen möchte. Ja, ist halt so. Und dann kommt bis in die 90er nichts und dann kommt so in den 90ern unser kritischer Freund Stefan Peters mit seinem Ritual in den Tod. Das ist, Peters ist ja in den 90er Jahren noch CVer gewesen. in Marburg und hat dann aber irgendwann Mitte der 90er, muss das gewesen sein, Mitte, Ende der 90er, hat er seinen Roman geschrieben. Der handelt aber sinnigerweise auch nicht im CV-Milieu, sondern in einer schlagenden Verbindung. Ist jetzt auch, naja, ich habe ihn gelesen. Und das Letzte, wo ich sage, das ist so, das kann man noch unter Studentenroman packen, von einem Herrn Höfelmann, sagt mir gar nichts, ein Buch, das heißt Der Kasemattenmörder. Da geht es auch darum, da deckt ein Student einen historischen Todesfall auf. Jetzt ganz neu habe ich einen reingekriegt, das ist auch mit Studenten in der Hauptrolle, die entdecken da jemand, der mit dem Roller in die Lahn gefahren ist, also mit dem Motorroller in die Lahn gefahren ist, und das sind Medizinstudenten und alle sagen, das war ein Unfall, und die decken dann auf, dass es eben Mord war. Und ich habe das noch nicht ganz fertig gelesen, das Ding, es ist etwas zäh zu lesen, aber es gibt, also da sind auch Studenten im Fokus, halt keine Verbindungsstudenten. Das ist sowieso etwas, so ein Roman ist normalerweise etwas Verbindungsstudentisches.
Mhm. Würdest du sagen, dass der Verbindungsstudentenroman eine Nische des Studentenromans ist letztendlich? Oder kann man da auch von einem eigenständigen Thema sprechen?
Naja, ich würde mal fast sagen, der Studentenroman ist ein Verbindungsstudentenroman. Die wenigsten Romane, wenn ich die jetzt alle mal auf den Haufen schmeißen würde, da sind vielleicht drei dabei, die nicht aus dem verbindungsstudentischen Milieu sind.
Okay. Welche typischen Motive oder beziehungsweise Erzählmuster entdeckst du denn da drin? Sagen wir mal so Freundschaft, Männerbund, Mensur, Alkohol, Ehre, Loyalität, Ausgrenzung, Mord?
Ja, Mord eher nicht. Aber ich sag mal, das, was wir im Liedgut auch haben. Also, auch von Lieb umgeben ist Studentenleben, wie es irgendwo im Lied heißt. Natürlich, jeder Roman bei Blüm, klar, ist es ganz ausgeprägt. Es geht immer um abgestuft Liebe, Verehrung, Sex. Also die Frau als solche spielt in den Romanen natürlich eine Rolle in ihren verschiedenen Ausprägungen. Also einmal standesgemäße Frau, die man dann auch heiratet, dann die Studentenliebe aus dem Bürgertum und in der dritten Dimension dann die leichten Mädchen zur Erfüllung körperlicher Bedürfnisse. Und das sind schon so ein paar lustige Sachen drin, also gerade beim Blüm, da hat sich einer der Herren hat sich eine Geschlechtskrankheit geholt, und damit sich keiner ansteckt, hat der dann auf der Kneipe kein Bier getrunken, sondern Rotwein aus Bierglas, damit man genau gesehen hat, das ist dem sein Glas, also Rotweinschorle.
Das ist ja sehr vorsorglich.
Ja gut, aber das ist so typisch, und diesen im Grasen Fuchs haben wir ja den Todesfall, oder wo dieses Lenchen in die Lahn geht, sich umbringt, diese Schwangere von dem Erstchargierten, von dem Vorbild aller, vom Schulz, die Geliebte war, die ist dann in die Lahn gegangen, hat sich umgebracht, weil sie schwanger wurde. Das sind halt so Sachen, das ist dann quasi diese Abgrenzung. Also auf der einen Seite gab es die Frau, die man heiratet, standesgemäße, und dann gab es halt die Bürgerstöchter, wo auch mal was passiert ist, und dann gab es die, wo nur was passiert ist. Ne? Also Frauen, klar, bei den meisten Romanen kommt ein bisschen Fechten vor. Gut, da merkt man tatsächlich auch, wenn Autoren Ahnung hatten von dem, worüber sie schrieben. Also wie so eine Mensur abläuft, die Begriffe, die Formulierungen, die Kommandos und so weiter. Das Bundesleben, das ist ja auch für die Außenstehenden fremd gewesen. Und dann hat man immer noch in den Romanen in den kleineren Universitätsstädten hat man immer noch die Beziehung zur Bevölkerung, zum Handwerker, zum Händler, zum Couleurartikelhändler, zum Gastronomen, zur Gastronomin. Da geht es auch oft um die Frage, mit wie vielen Schulden geht man aus der Stadt am Ende des Studiums.
Das ist ein Klassiker. Wie Bismarck, ja, der hat ja auch, glaube ich, ziemlich viele Glücksspielschulden damals angehäuft.
Man muss sich nur angucken, was die sich damals in der Zeit auch gegenseitig geschenkt haben. So zu Weihnachten, also das, was man heute bei eBay findet, diese ganzen Artikel, da haben die Studenten teilweise ordentlich Geld ausgegeben, um schlicht und ergreifend auch einen Lebensstil zu zeigen, den sie einfach die meisten sich nicht leisten konnten. Und das ist auch ein Thema. Schulden, Studienerfolg, / Misserfolg, das sind alles so Sachen, die kommen da drin vor. Das wird auch schön auf die Einzelnen verteilt. Also derjenige, der die Hauptrolle spielt, ist meistens in allen Dingen gut, in allen Dingen, also erfolgreich im Studium, im Fechten, gut, er wird mal getroffen, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Also er kann fechten, er kann auch ein Bier trinken oder auch zwei. Also, und dann gibt es noch so die anderen Figuren außenrum, so das Vorbild in der Verbindung, der besonders schneidig ist, den Gemütlichen, den Studienversager. Diese Figuren gibt es eigentlich in jedem Roman, in unterschiedlicher Zusammensetzung. Bei den Marburg-Romanen ist der Herzog ein bisschen Unterschied, weil der Professor, der nach Marburg zurückkommt zu seiner Verbindung, um seinen Sohn aktiv zu machen, blickt dann kritisch auf seine Zeit zurück und dass er einfach Fehler gemacht hat und manche Dinge einfach heute anders machen würde. Also ist ganz spannend, ist ein anderer Blickwinkel. Aber die meisten, die sind so aus der Perspektive des Studenten, wie er es erlebt, wie die Dinge um ihn herum passieren. Deswegen die Frage von dir vorhin, Studentenroman, Einordnung, ist ganz schwierig. Es gibt kein Genre, wo er genau hinpasst. Der Sinn in der Regel, wenn man so literaturhistorisch sich das Ganze anguckt, da hast du die eine Sache, das ist ein Entwicklungsroman, weil ja ein Mensch sich entwickelt. Die anderen Sachen, das spielt im Umfeld Universität, also ist es ein Bildungsroman. Wo man sich einig ist, und das finde ich ganz spannend, die wenigsten sagen, es ist ein Trivialroman oder Trivialliteratur. Es ist jetzt Nobelpreis gewinnt man damit nicht, aber es ist auch nicht im unteren Trash-Bereich, ne?
Mhm. Aber würdest du nicht sagen, dass das sich auch ein bisschen stark nach Coming of Age anhört? Also ein Entwicklungsroman, also dass der Hauptdarsteller, dass der Protagonist sich halt weiterentwickelt, dass das vor allem diese Reise ist.
Deswegen Entwicklungsroman, also dieses aus dem behüteten Elternhaus in die Welt der Alma Mater zu kommen, in die neue Welt der Studentenverbindungen, dort sozialisiert werden, dort neue Regeln kennenlernen, sich einbringen in die Gemeinschaft, aber auch abgrenzen gegenüber anderen. Das hat man auch, beim Blöhm ist es so schön, die und die Chorstudenten hat man freudig gegrüßt, die hat man gegrüßt und die Burschenschaftler, zu denen hat man gar nichts gesagt, wenn man sie getroffen hat. Das ist halt so eine Entwicklungsgeschichte, eine Sozialisationsgeschichte ist da immer irgendwo drin. Und das vielleicht, bei den meisten Autoren sind ja schon älter, das auch mit einem gewissen Abstand zum tatsächlich Geschehenen. Ja. Das ist eine ganz gute, ich denke mal, so kann man es ganz gut sehen. Also diesen Roman einzuordnen, also es gibt keine eigene Kategorie, er passt in ganz viele Kategorien. Das ist ja eben das, was ihn so spannend und so interessant macht. Und letztlich ist es das, wenn man so einen Roman in der Hand hat und fährt, und das ist fast, also bei den Marburg-Romanen ist es fast in jedem drin, diese Fahrt, entweder von Kassel kommend oder von Gießen kommend mit dem Zug nach Marburg. Und immer dieses Bild, Blick aufs Schloss. Ja gut, das hat man heute auch noch. Wenn man von Gießen auf der Autobahn kommt, blickt man aufs Schloss. Also da denkt man sofort an eine Zeit, die auch vielleicht 150 Jahre her ist. Da haben die Leute genau das Gleiche gesehen. Das fand ich immer ganz spannend. Ich habe da so eine... natürlich kriege ich den jetzt nicht zusammen, aber wenn ich dann nach Marburg fahre oder auf der Stadtautobahn Richtung Marburg fahre und sehe das Schloss, und da denke ich halt auch immer, da gab es so eine Formulierung bei Blöhm, dass er dann fährt, der Zug fährt um die Ecke und dann sieht man das Schloss. Zu Hause in Marburg dann wieder. Oder wieder zurück in Marburg. Bei dem Die Welt in Gold ist es genau das Gleiche, weil die Hauptfigur ist jahrelang nicht in Marburg gewesen und da kommt auch dieser Punkt, fährt von Kassel kommend irgendwie um die Ecke mit dem Zug und sieht dann plötzlich das Schloss und dann sind die Erinnerungen wieder da. Das ist so ein Rückfall in die Studentenzeit quasi.
Das ist doch wie bei Heidelberger Romanze doch auch der Fall. Mhm. Also ich finde, der kristallisiert sich doch auch immer ein gewisses Schema raus. Es gibt immer diesen märchenhaften Rückzugsort, diesen Studienort, wo derjenige in diese Welt eintritt und sie wieder verlässt. Weil ich meine, das ist ja genau das auch hier, was du gesagt hast mit der Zugreise dahin, dass das in vielen Romanen zum Beispiel ein Teil ist. Also ne, der Protagonist betritt diese Welt, ein sich geschlossener Kosmos und kehrt wieder, also durch das Wachstum, was er erlebt hat, in seiner Heldenreise nach Joseph Campbell zum Beispiel, diesen Ort wieder verlässt er wieder und später kehrt er wieder hin und hat dann diese Erinnerung.
Das haben wir doch aber alle. Wenn wir jetzt an unsere Studienorte fahren, treffen uns mit unseren Bundesbrüdern oder treffen uns mit ehemaligen Kommilitonen, dann werden wir feststellen, das läuft ja so ähnlich. Worüber unterhält man sich? Über die Zeit damals. Und ich war neulich beruflich in Marburg, hat überhaupt nichts mit Studentenverbindung zu tun, hat überhaupt nichts zu tun gehabt mit Studium. Ich war beruflich bei den Stadtwerken und trotzdem, wir haben uns dann an einem Ort getroffen, wo ich dann sozusagen, dann hieß es ja, lass uns zusammen Mittagessen gehen. Und dann sind wir in ein Lokal gegangen, ja, das ich aus meiner Studentenzeit noch kannte und wo ich sagte, hat sich auch nicht so viel verändert. Und da musste ich so ein bisschen schmunzeln und da sagte einer zu mir, Sie waren hier schon als Student, habe ich gesagt, also von den Mitarbeitern der Stadtwerke, mit denen ich da zu tun hatte. Sie waren hier schon als Student, habe ich gesagt, ja, kann ich mich dran erinnern. Also dieses Rückfallen in die Studentenzeit, das ist immer drin in solchen Romanen. Ja, ja, das ist eine ganz spannende, immer dieser Rückfall. Und den erlebt man ja selber und dann sieht man, wie, ja, dann liest man das Ding auch genau vor diesem Hintergrund. Ja.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Würdest du denn sagen, dass das Schreiben über Verbindungen eher wirklich immer eine Insider-Angelegenheit ist oder fast quantitativ gleich mit Außenstehenden oder mehr? Weil ich, also ich frage das mit dem Hintergedanken, weil wenn du dir die TV-Produktion anguckst, ist das ja hauptsächlich von Außenstehenden verfasst. Walter Blöhm, hast du ja gesagt, der ist ja Kochstudent gewesen, die anderen Autoren auch, oder zumindest waren sie das eine Zeit lang, bis sie ausgetreten sind. Wie beurteilst du das?
Also ist es natürlich, wenn ich selber eine Mensur gefochten habe, weiß ich, worüber ich schreibe. Und das, was du jetzt sagst bei den Fernsehsendungen, auch wenn da Beratung von irgendwelchen Kooperierten dabei ist, wie beim Tatort, den Börne-Tatort.
Der ist gut.
Ja, gut, der ist noch relativ nah dran, aber wenn ich mir so angucke, da gibt es Soko, irgendwas, Stuttgart, Soko, ach, welche Soko war denn das? Also in Jena gibt es einmal so ein Krimi mit einer Studentenverbindung. Ja, da merkt man einfach, das ist alles so, ist nachgestellt, ist halt wenig authentisch und auch manchmal recht unlogisch. Bei den Romanen, da wird auch vieles verklärt, vieles ein bisschen zurechtgebogen, damit es in den Handlungsablauf passt. Aber wenn der Autor weiß, wovon er redet, wovon er schreibt, dann ist das schon angenehmer. Also ich habe das neulich, das ist mir neulich durch einen Zufall aufgefallen, ich weiß gar nicht, welcher Roman das war, da wurde eine Fechtszene dargestellt und da hat der Autor sozusagen die Geräusche beschrieben während des Fechtens, also klack, plopp, klapp, so terz, quad, terz, quad, das einmal auf den Korb, einmal auf den Stulp, da merkt man dann, aha, Wechseltempo, terz, quad und so, also das ist relativ schön nachvollziehbar, wenn es ein Autor war, der davon selber was mitgekriegt hat. Das merkt man halt dann beim Stefan Peters zum Beispiel, der hat Mensur theoretisch aus der Literatur sozusagen aufgesaugt und hat das dann in seinem Roman verarbeitet. Da sind dann schon ein paar Schnitzer drin. Mhm. Also von den Kommandos, von der Beschreibung, wie sich die Paukanten aufstellen und so weiter, da merkt man dann schon, okay, so richtig Ahnung hat er keine. Also angelesen statt erlebt.
Ja gut, ich meine, das erkennt der Insider halt sofort, ne? Das sind halt fälschungssichere Signale, die wir da wahrnehmen.
Ja. Das ist ja das Schöne. Ja. Wir wissen dann, was Sache ist, ja. Das ist... Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das ist natürlich von Hochschulort zu Hochschule unterschiedlich. Klar, und der Kommand hat sich auch über die Jahre entwickelt. Also insofern, das, was Blöb geschrieben hat, ich möchte gar nicht, ich habe mir mal einen Marburger Kommand aus dem 19. Jahrhundert angeguckt. So möchte ich ehrlich gesagt mich nicht hingestellt haben. Also nach den Regeln hätte ich es nicht gemacht. Ja.
Was ist denn da zum Beispiel anders?
Bitte?
Was ist denn da zum Beispiel anders?
Ja, es ist einfach, ich bin, habe in Marburg meine Partien gefochten, Wechseltempo. Und das ist in der Zeit war es halt tempolos, bei los, halt, bei halt. Und was du dazwischen gemacht hast, war egal. Also das war nicht so richtig festgelegt. Also so streng festgelegt wie in heutiger Zeit. Das ist aber eine Gefühlssache oder das ist eine, ein anderer würde sagen, ach, das ist ja gerade der Reiz, da hätte ich mehr Spaß dran. Also ich habe jetzt nicht so Spaß dran. Und das muss man halt einfach sehen. Die Autoren haben da halt ihre Zeit geschildert.
Ja. Wie findest du denn die Beurteilung der Mensur-Szene bei der Untertan von Heinrich Mann? Weil sein Bruder war ja im Chor Alemannia München aktiv und da ist ja doch ein gewisser Wechselaustausch ja auch, der da stattgefunden hat. Ich glaube, Viktor Mann war der Bruder, der dort aktiv war.
Also da bin ich, so tief stecke ich da nicht drin, aber jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir die Mensur-Szene beim Untertan in der Regel aus dem Film kennen.
Mhm, ja.
Also die Mensur-Szene im Buch, ich sag mal, die ist, glaube ich, okay. Also die ist jetzt nicht übertrieben falsch, die ist okay dargestellt. Aber wir sehen es halt einfach im Film, weil das ist das, was die meisten von uns vor Augen haben. Also eigentlich auch nur die Szene, wo es dann einschlägt. Ja, ist halt so. Also da ist wieder die künstlerische Freiheit. Mhm. Da ja, hast du dann wieder einen Regisseur, der meinte, das musst du anders machen, damit es besser wirkt. Mhm.
Ich meine, sagen wir mal jetzt auch wieder so künstlerische Freiheit. Welche literarischen Klischees über Verbindungen triffst du da immer sehr häufig? Da findest du besonders wirkmächtig?
Ja, ist alles drin. Also da ist ja wirklich, du hast immer die Situation Unterordnung, Überordnung. Auf der einen Seite Unterordnung, Überordnung vor dem Hintergrund der kooperationsstädtischen Erziehung. Auf der anderen Seite aber auch ja, Befehl und Gehorsam. Das hast du drin. Du hast dieses Klischee, dass getrunken wird, dass viel getrunken wird. Du hast das Klischee Arroganz, Überheblichkeit. Das sind so die typischen Sachen. Selbst intern zwischen den Kooperationen, die Abstufung, wer ist jetzt wertig, wer ist jetzt weniger wertig, das hast du da alles drin. Also kommen alle Klischees vor. Es kommen natürlich auch ja, zeitgeistbedingt Klischees vor, beispielsweise dieses ganze Thema, wobei das eher eine Randerscheinung ist, immer mal so ja, eingesprengt bei Blüm in den späteren, also Komödiantinnen und Paragraphenreiter eher häufiger, im Krassen Fuchs noch nicht, auch diese Andeutungen in Richtung Antisemitismus sind drin, aber in den 20er Jahren, also die Romane der 20er Jahre, haben halt dann so ein bisschen Wehmut Richtung Kaiserzeit, also dieses nichts anfangen können mit der Weimarer Republik, das ist also so ein Thema der End-20er Jahre, aber so aus dem Verbindungsleben, wie gesagt, Fechten, der Command, der Alkoholmissbrauch, was nicht so stark vorkommt, ist das Thema Studieren, also weswegen man eben an einem Hochschulort ist, dieses Thema der ja, Aktivität steht im Vordergrund. Es beschreibt keiner in seitenlangen Abhandlungen, wie die Hauptfigur ins Seminar geht, wie er in die Bibliothek geht, wie er lernt.
Ja. Das stimmt.
Das findet man eher selten. Also wüsste jetzt kein Roman, wo das so, doch, dieser, was ich gesagt habe, der aus den 50er, 60er Jahren von dem VDST her, der schreibt tatsächlich, dass er regelmäßig in die Bibliothek ist und dass er da gelernt hat. Also ist auch mehr Selbstdarstellung. Ja.
Findest du denn, dass diese Vorteile, die in den Romanen transportiert werden, in den Filmen oder den Feuilletons, eher ein Grund für die Vorteile Verbindung gegenüber sind als reale Erfahrung?
Es hat sich doch, also ich wüsste jetzt niemanden, der, bevor er studiert hat, mal einen Studentenroman gelesen hat, gesagt, oh, da wird viel getrunken. Das finde ich schlecht. Ich meine, die meisten wissen ja nicht mal nach dem Studium, dass es Studentenromane gibt. Nee, also das hat, ich glaube, das hat nicht großen Einfluss auf die Wahrnehmung der Kooperationen in der Öffentlichkeit gehabt. Weil es die Leute auch nicht einschätzen können. Wenn dann irgendwo im Roman steht, die ganzen flogen durch den Raum. Was soll denn da bitte jemand drunter verstehen, der von Kooperationswesen keine Ahnung hat?
Ja klar, dann haben wir wieder die In-Group-Wörter halt, ne, die wir halt kennen, unsere Sprache. Und ja. Dann ist dann die Barriere.
Das gibt es auch in der Fachliteratur. Ich habe neulich mal eine Biografie über den späteren Führer der deutschen Landsmannschaft, den Herrn Mainshausen, gelesen. Und er hat ein sehr trauriges und eigentlich tragisches Schicksal ereilt. Und der Biograf hat geschrieben, dass der Mainshausen während seiner Studentenzeit politisch eher links war. Das hat er aus der Quelle, aus einer Beschreibung von Mainzhausen von jemand anders, der einen Job empfohlen hat, gezogen. Und da stand drin, während seines Studiums war Mainzhausen ein gefürchteter Linkser. Ja, der Mann war Linkshänder, also und hat halt auf der linken Hand gefochten. Ja, und der Biograf selbst aus der ehemaligen DDR, keine Ahnung von Verbindungen, hat das einfach völlig falsch interpretiert. Also da liegen wir einfach, bei den Romanen haben wir oft die Fachbegriffe, haben oft Beschreibungen, die man als Verbindungsstudent, da nickt man einfach und als Außenstehender sagt man, ja gut, das ist halt die Sprache.
Findest du, dass so ein Szeneroman auch ziemlich schnell nach hinten losgehen kann, dass es halt eher unangenehm peinlich werden kann, also in der Außendarstellung?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie sehr man echte Situationen einbezieht. Blüm hatte ja das Problem, dass er so konkret wurde. Also es gibt einen Brief von Blüm an den Hermann Bauer, das ist ein Marburger Verleger, und da hat er ihm erklärt, welche Figur im Krassen Fuchs, wer in der Realität ist. Also das ist schon relativ nah. Und man hat Blüm, der war ja auch eine Zeit lang dann bei Teutonia suspendiert, oder also es war schon, man hat ihm deutlich gesagt, dass man das Ganze so nicht gut findet, kann nach hinten losgehen, ja.
Okay, das sei jetzt, sagen wir mal, direkt eine spezifische zeitbezogene Reaktion von der damaligen Aktivitas und beziehungsweise von dem Bund hier an sich. Das ist ja mit Mozarts Zauberflöte ja auch der Fall gewesen. Das ist ja auch eine indirekte Freimaurer-Oper. Und wenn man sich da so ein bisschen einliest, waren die Reaktionen aus Mozarts Freimaurerumfeld, er war ja auch selber Freimaurer, sehr negativ. Heute ist es ja so, wenn die Freimaurer davon sprechen, dann freuen die sich total und sagen, es gibt eine Mozart-Oper, die sich mit dem Thema beschäftigt. Ist das auch bei Verbindungsromanen der Fall, so jetzt wie mit Blüm, dass die Zeitgenossen das nicht so toll finden, dass sowas geschrieben wird, aber eigentlich ein ziemlich tolles Zeitdokument, auch beziehungsweise fiktives oder literarisches Zeugnis ist?
Ja, der Studentenroman als Quelle ist hervorragend. Also das muss man wirklich sagen, das reichert so ein bisschen die spröderen Archivquellen an. Ich habe das selber gemerkt, ich habe mich dann mal mit dem Kutzlepp beschäftigt, also die Hochwächter aus diesem Umfeld des Wandervogels, und habe mich dann mal auf der Burg Ludwigstein südlich von Witzenhausen, also zwischen Bad Sodenallendorf und Witzenhausen, ist das Archiv der Deutschen Jugendbewegung, habe mich mal in die Akten reinversetzt. Hab da mal den Nachlass Kutzlepp mir angeguckt, habe mir auch, durch einen Zufall hatte ich da Kontakt zu einem Teilnachlass bekommen in Weilburg. Der hat dem Archiv des Gymnasiums dann Teil seines Nachlasses überlassen. Ja, da merkt man, also das hat schon auch so mal die freistudentische und Wandervogelbewegung in Marburg hat sie mir näher gebracht. Also die Geschichte des Romans ist sozusagen so ein bisschen der Buntstift gewesen in der etwas tristen Beschreibung der Situation in den Archivquellen. Fand ich ganz spannend. Ist jetzt nichts, wo man sagt, darauf kann ich wissenschaftlich aufbauen, aber es gibt so eine Tonspur. Das finde ich ganz angenehm. Ja.
Lass uns doch mal als nächstes so ein bisschen über Ideologie und, wie wir schon angesprochen haben, Zeitgeist sprechen. Kann man an Verbindungsromanen gut ablesen, wie sich nationale, bürgerliche oder sagen wir mal auch elitäre Selbstbilder im Laufe der Zeit verändert haben?
Also bei Blüm ja. Der hat tatsächlich auch einen Wandel in seiner Person hinter sich gebracht. Der sah in den späteren Romanen, die auch so ein bisschen studentische Anklänge haben, sah er Dinge anders als im Krassen Fuchs. Das kann man tatsächlich sehen. Das ist eine Entwicklung, ist auch, aber auch der einzige, wo ich sehen kann, weil er ja eben mehrere Bücher geschrieben hat. Aber wenn man über die Zeit sich das Ganze anguckt, ich würde jetzt nicht sagen, dass da, dass man politischen Wandel erkennt. Mhm. Es gibt skurrile Sachen, die auch politisch sind. Also beispielsweise, das ist mir neulich erst in die Hände gekommen, ein Werk von Joseph Goebbels. Wie heißt denn das? Warte mal, da muss ich jetzt mal kurz gucken, weil ich habe das tatsächlich noch erst halb gelesen. Muss ich mal kurz gucken. Das war, das heißt, Moment. Wie machen wir es denn? Das heißt, ich habe es hier auf dem E-Book-Reader. Michael, ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern.
Ja, ist ja bekannt, das Buch.
Ja, gut. Es ist im Verlag Franz Eher in München erschienen. Es ist eigentlich eine politische Schrift. Mhm. Aber das einzige Werk, wo ich sage, das ist so studentisch politisch. In allen anderen, gut, da kommt immer mal was so, kommen immer mal so Sachen vor, wie dass man halt sieht, okay, da gibt es Freistudenten, die sind eher politisch links oder die werden halt von den Kooperationsstudenten nicht ernst genommen und solche Sachen. Aber dass man explizit politische Inhalte hat, gegebenenfalls parteipolitische, ist eher nicht der Fall. Man beschäftigt sich mit sich selbst.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Also ich glaube, dass das Frauenbild sich so ein bisschen gewandelt hat, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel hier...
Das Frauenbild ist katastrophal in diesen Romanen. Also wie gesagt, diese Dreiteilung. Man muss aber auch sehen, es waren die meisten Romane spielen in einer Zeit, wo entweder noch gar keine Frauen an den Hochschulen waren, mhm, oder wo das eben neu war. Das merkt man auch in dem Kutzlepp, die Hochwächter, da diskutieren die seitenweise über die Frage, ob man jetzt Frauen aufnehmen soll oder ob die überhaupt das Wandervogelgefühl sozusagen verinnerlichen können. Also das ist eine ganz andere, wie soll man sagen, das ist ein ganz anderer Blickwinkel als heute. Diese Situation, also diese ungewöhnliche Situation, dass Frauen an den Hochschulen sind, das gibt es heute nicht mehr. Heute ist es so normal wie, keine Ahnung, Credit Points und Bachelor, aber damals war das in der Hochzeit des Studentenromans, war gerade auch dieser Umbruch da. Wir haben zwei große Umbrüche, einmal dieses Wachstum des Kooperationsstudententums, dieses Entwickeln elitärer Zusammenhänge und das zweite ist einfach ein Wandel des Frauenbilds, aber auch immer am Rande Veränderung der politischen Situation. Gerade in Marburg haben wir ja diese, da gibt es ja auch einen ganz bekannten antisemitischen Reichstagsabgeordneten schon im späten 19. Jahrhundert. Und das kam auch irgendwo bei den Studenten, ich sag mal, am Rande vor. Also so dieses, ich habe mir beim Juden Geld geliehen. Und am Konvent hat man dann gesagt, wie kannst du dir beim Juden Geld leihen? Also das ist sozusagen, was Politisches angeht, der höchste Ausschlag. Sonst also in den Romanen im Kaiserreich, da waren wir kaisertreu. Da waren wir die Speerspitze des Bildungsbürgertums, kaisertreu, ordentlich arrogant, ordentlich selbstbewusst. Ja. Da hat man manches gar nicht gesehen. Der Industriearbeiter, es gibt einen Burschenschafterroman, der sich mit dem Thema beschäftigt, wobei es sehr wenige Burschenschafterromane gibt im Verhältnis zu der Gesamtzahl von Romanen.
Wofür das sein? Warum eigentlich? Ich meine, jeder identifiziert ja, also der nicht in der Verbindungswelt irgendwie ansatzweise unterwegs ist, alles als Burschenschafter. Und gerade die Burschenschafter sind diejenigen, die am wenigsten vertreten sind.
Ja gut, vielleicht ist deren Leben einfach am wenigsten spannend.
Das kann ich nicht beurteilen. Das denke ich nicht, nein.
Ich kann es auch nicht beurteilen. Ich sehe das nur von außen. Also es ist vielleicht wenig, also so ein schillerndes chorstudentisches Leben ist halt deutlich sexier als ein bodenständig burschenschaftliches Leben. Na, also da würde ich sagen, da gibt es sicherlich Unterschiede im Auftreten und auch in der Beschreibbarkeit. Es ist halt was anderes, wenn ich beschreibe, dass man so eine typische aktiven Woche mit Kutschenausfahrt und da wird man dann, wenn man mit der Kutsche vom Frühschoppen zurückkommt, wird man dann mit Blumen beworfen von den Dorfschönheiten und solche Sachen. Ist halt was anderes, als wenn ich hergehe und erzähle, dass ich politische Arbeit mache. Ne? Mhm. Ich glaube, Autoren auch das geschrieben, was die Leute lesen wollten.
Absolut. Gibt es denn Situationen, wo Verbindungen diese literarischen Bilder versucht haben zu korrigieren oder haben sie es hingenommen?
Es gab immer wieder Streitereien. Es ist aber bei jedem Genre, wenn sich jemand ertappt fühlt oder wenn jemand sagt, okay, da bin ich zu deutlich beschrieben oder das ist eine falsche Beschreibung von mir. Es gab immer mal die Diskussionen. Das ist normal, denke ich.
Hat denn auch zum Beispiel der krasse Fuchs damals das Selbstbild von Korporierten also beeinflusst, bewusst oder unbewusst?
Also jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nein. Ich weiß gar nicht, ob das viele Korporierte in ihrer aktiven Zeit gelesen haben. Ich glaube, das war eher eine Sache, das war so eine Unterhaltungsliteratur. Das muss ich mal am Sonntagmittag nach dem Kaffee hingesetzt haben. Ich sage, ach komm, jetzt lesen wir da mal was. Und ja, das war, dass man dann schon so ein paar Jahre im Beruf war. So, ach ja, das war bei uns so ähnlich. Oder ach, guck mal, da war ich auch. Oder das kenne ich auch. Ich glaub nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf die aktiven Kooperationen hatte oder auf kooperationsstudentisches Verhalten. Blüm hat ihn dann später dann in der Chorzeitung viele Artikel geschrieben, was heißt viele, einige Artikel auf jeden Fall geschrieben, wo er chorstudentisches Verhalten, was er im Krassen Fuchs noch verherrlicht hat, kritisiert hat. Ich glaube, das hat mehr Wirkung gehabt als der Krasse Fuchs. Ja. Und bei anderen ist es teilweise so abstrakt oder so individuell, dass das gar nicht auf die Masse der Kooperationsstudenten eingewirkt hat.
Interessant. Also ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht auch so eine breite Publikation wie der Krasse Fuchs auch das Selbstbild ein bisschen beeinflusst hat, weil es ist ja auch irgendwo so eine Art Synchronisierung, die dann stattfindet. Andere Korporierte aus anderen Städten lesen dieses Buch, vergleichen das mit ihrer Gegenwart und führen Veränderungen in ihrem Verhalten, ihrem Auftreten durch, versuchen das zu imitieren vielleicht.
Würde ich sagen, eher nein. Das hat man gar nicht gebraucht, sondern wir haben damals sowieso eine deutlich höhere studentische Mobilität gehabt als heute. Soll heißen, die Leute haben nach 3-4 Semestern gewechselt. Die Leute sind mal für ein Semester, so ein Sommersemester in Greifswald. Wenn ich das gewusst hätte damals, wäre ich sofort mal für ein Semester nach Greifswald gegangen. Das ist ein Traum im Sommer. Im Winter natürlich zum Skifahren irgendwo nach Freiburg, klar. Also man hat sich viel mehr ausgetauscht, man war deutlich mobiler als heute. Und ich glaube, das hat sozusagen die verschiedenen regionalen Ausprägungen des Kooperationsstudententums etwas nivelliert und einheitlicher gemacht. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn es Unterschiede gibt. Vielleicht sollte man die auch gar nicht unter den Tisch kehren. Das macht es ja eben aus. Jede Stadt.
Interessant. Ja. Sehr interessant. Dann, Holger, dann lass uns mal zum Ende kommen. Welche drei Bücher würdest du denn empfehlen, wenn man sich ernsthaft mit Literatur zu Studentenverbindungen beschäftigen möchte?
Auf welche drei Bücher? Also meinst du jetzt Romane oder meinst du jetzt in Anführungsstrichen wissenschaftliche Werke?
Romane. Also wir haben ja den krassen Fuchs, den haben wir ja schon mal jetzt erwähnt. Der ist auch drin in den Shownotes. Aber welche drei Bücher würdest du sagen noch?
Ach, ich würde es gar nicht so festmachen, welche drei Bücher sind es. Den krassen Fuchs, ja, weil es einfach der Klassiker ist. Und dann einfach mal gucken, wo man selber studiert hat. Und es gibt eigentlich zu jeder Hochschulstadt gibt es einen Roman, mindestens einen. Und ich glaube, da ist man gut aufgehoben, da mal zu recherchieren, zu gucken, was es gibt. Ich versuche das ja in meiner Liste, die muss ich mal wieder aktualisieren. Ich habe selbst jetzt, ach Gott, ich weiß gar nicht, so 5, 6 Bücher, wo Aufsätze und Hinweise zu Studentenromanen drin sind. Die muss ich mal alle durcharbeiten und eine Aktualisierung machen. Da kann man ja auch auf meiner Liste kann man ja auch nach Hochschulorten suchen, soweit die irgendwo nachvollziehbar sind in dem Werk. Und da würde ich einfach mal gucken, was ist meine Hochschulstadt, was gibt es da an Romanen? Weil ganz ehrlich, ein Roman über, also ist mir mal aufgefallen, ach, was war das, Innsbruck? Ja, ist das schön und gut, das liest man, aber man hat nicht so die Beziehung dazu. Deswegen, warum soll jemand, der in München studiert hat, einen Roman lesen über einen Kaff wie Marburg oder Göttingen? Also, ne? Deswegen so ein Klassiker auf jeden Fall mal, dass man mal sieht, das ist sozusagen das Beste, was heißt Beste, das Bekannteste und eigentlich Populärste, was es gibt. Und dann einfach die eigenen Sachen. Ja, das eigenen Umfeld, eigenen Kontext, ja.
Würdest du sagen, dass es regelmäßig neue Bücher braucht? Also, dass Nein. Die Jungs sich mal da hinten draußen hinsetzen und mal Bücher
also
schreiben?
Ganz ehrlich, ich hatte den Carsten Hohagen gelesen, ich habe danach den Stefan Peters gelesen und da hatte ich mir überlegt, ist es erstrebenswert, einen Studentenroman zu schreiben? Habe ich sofort für mich, also ging relativ schnell diese Überlegung, habe gesagt, nein. Weil, was soll man da erzählen? Die Geschichten, die man selbst erlebt hat, die kann keiner nachvollziehen, weil in unserer etwas schnelllebigeren Zeit die Lokale, wo wir damals waren, wo was passiert ist, wo man was erlebt hat, beispielsweise alle weg sind. Oder fast alle weg sind. Was soll man denn schreiben? Also soll ich was schreiben über den Marktfrühschoppen? Das ist aber auch, ich kriege keine 200 Seiten zusammen in einer vernünftigen Geschichte. Und
hier ist meine Erinnerung ab. Punkt.
Ja, nein, so will ich das nicht sagen, aber
das ist. Beim Marktfrühshoppen.
Nein, Marktfrühshoppen weiß ich nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich wirklich Schönes erlebt, aber auch da, guck, uns hat mal, haben mal unsere Nachbarn das war am Tag nach meiner letzten Partie, in der Nacht da hatten wir relativ viele Partien gestellt an dem Pauktag. Es war der Tag vor dem Marktfrühschoppen, waren wir abends noch ein Bier trinken nach den Partien. Und da haben uns unsere Nachbarn den Kneipsaal komplett ausgeräumt, die Marburger Germanen, und haben den drüben bei sich aufgebaut. Und dann haben wir unseren Kneipsaal wieder ausgepaukt. Das war für Germania ganz schlimm, weil man denen dann wirklich, die hatten nicht gerechnet, dass wir mit so vielen kommen. Und da war es dann so, dass wir den wunderschönen Nachmittag bei denen erst in der Kneipe, dann auf der Terrasse, dann bei uns hatten. nach dem Markt frisch shoppen, war, ist eine tolle Erinnerung, aber die könnte man in so einen Roman reinbringen. Nur, wen interessiert das bitte? Also, ich habe jetzt nicht so ein, ich habe ein schönes Studentenleben gehabt, absolut, auch als Kooperationsstudent. Und aber ich würde jetzt meine Geschichte nie in einen Roman packen. Und ich habe auch nicht das Sendungsbewusstsein, dass ich einen Roman schreiben muss. Ja. Das, was da ist, ist gut. Das, was da ist, reicht. Irgendjemand wird noch mal was schreiben. Mal sehen, ob es sich, ob es bekannt wird oder nicht. Ja, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Und jetzt auch vor dem Hintergrund der Zielgruppe, für wen schreibe ich dann das Ganze?
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die Gruppe ist relativ klein am Ende, ne?
Ja, und viele in der Gruppe interessiert es ja dann auch nicht. Also das muss man mal ganz pragmatisch sagen. Es gibt ganz viele Studenten, auch Kooperationsstudenten, die noch nie was von Studentenromanen gehört haben. Ja, das ist halt, ich sag mal, das ist ein Hobby, ein bisschen exotisches Hobby, aber bei mir geht es so weit, ich habe dann eigentlich vom Blöhm habe ich eigentlich alle Auflagen des krassen Fuchsen in den verschiedenen Einbänden, Schutzumschlägen und so weiter. Ich sag mal, so ein normaler Mensch hält mich für verrückt, dass ich Dinger kaufe. Aber die sind so unterschiedlich, so teilweise auch so schön gestaltet. Das macht einfach Spaß und man muss ja nicht die teuren Varianten kaufen. Vielleicht findet man irgendwo eine günstige.
Ja, ich glaube, die aktuelle ist relativ günstig. Die war unter 10 Euro.
Ja, das ist aber so Print on Demand. Das ist. Also, ich habe es halt ganz gern, wenn man so einen Roman dann aufschlägt und feststellt, das hat schon mal jemand gelesen, weil da irgendwie noch ein Zettel drin liegt oder irgendwelche Tabakkrümel oder Rotweinflecken, das ist, glaube ich, authentischer. Ja. Macht mir aber mehr Spaß. Und man könnte ja mal hergehen, könnte sich da intensiver mit beschäftigen. Was jetzt bei Blöhm, das ist jetzt sozusagen mein, ich habe so ein paar Ziele noch für die nächste Zeit, was ich bei Blöhm jetzt endlich mal finden möchte, der Roman wurde ja auch verfilmt.
Ach, echt?
Da gibt es einen Film, da habe ich das Filmprospekt hab ich zur Hand. Es gibt in den entsprechenden Katalogen zum deutschen Film gibt es Hinweise, dass es den Film tatsächlich gibt, dass er gedreht wurde, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Also das wäre ein Traum, wenn man das Ding auftreiben könnte, das würde dann wäre dann ein guter Ersatz für die Feuerzangenbowle, die auf dem ein oder anderen Kooperationshaus gern angeschaut wird, wenn man dann so einen Film hätte. Aber ich bin da jetzt seit Jahren dran, habe ihn noch nicht gefunden. Das wäre noch
vielleicht
mal eine Herausforderung.
Vielleicht gibt es ja draußen einen Zuhörer, der das weiß. Der kann sich ja gerne bei uns melden und dann schlagen wir zu.
Es gibt einen Ausstellungskatalog von einer kooperationsstudentischen Ausstellung in Österreich in den 90er Jahren auf der Schallaburg. Und da schreibt einer in einem kurzen Artikel, dass es 1400 Studentenromane gibt, aber relativ unbelegt. Ich möchte die alle sehen. Also ich habe jetzt so 300-400 im Keller stehen, also zwei Billigregale voll. Und ich möchte einfach, Ehrgeiz des Sammlers, eine vollständige Liste haben, was es alles gibt, beziehungsweise ich möchte es eigentlich dort im Keller stehen haben, dass man mal gucken kann. Wenn jemand was weiß, wenn jemand mich auf Romane aufmerksam machen kann und will, dann soll er die Lösung wählen, mich anzumailen oder anzurufen und mir das einfach mitzuteilen. Dann werde ich den in die Liste aufnehmen und werde mich bemühen, den zu finden. Und falls jemand, also wir haben jetzt das große Glück über Print on Demand und Digitaldruck und so weiter, da gibt es ja einige Verlage, WJK Verlag zum Beispiel, der Herr Bertrams, der gibt ja sehr viele Studentenromane in einem Reprint raus. Da kriegt man für billiges Geld die Dinger auch, ne? Und deswegen, ich kann halt nicht sagen, welche gut sind, weil, wie gesagt, wenn da einer über Holzminden, das ist ja immer so ein Running Gag im Kooperationswesen, irgendwie oder so unbekannte Städte in einer unbekannten Stadt handelt, das interessiert mich nicht so sehr. Es wird schnell quergelesen und gut, aber manch anderen, der dort studiert hat, interessiert es vielleicht.
Das ist immer der persönliche Bezug, glaube ich, letztendlich.
Ja, absolut. Also, wie gesagt, wenn ich nicht als erstes den Blüm erwischt hätte mit dem persönlichen Bezug, wenn man sich dann überlegt, da sitzt man im Sommersemester oben in Marburg am Schloss, guckt auf den Dammelsberg und sagt sich und liest in dem Buch, dass die große Feier mit den des tausendsten Studenten in dem Wäldchen war und dass dort die, was sind das, Buchen, die dort stehen, dass die mit Lampions behängt waren. Ja, und man guckt dorthin und denkt sich, oh, da fehlen jetzt die Lampions, ne? Könnte man sich das vorstellen. Aber wenn dann einer erzählt, was weiß ich, dass man in Jena das und das gemacht hat, ja, ich kenne so gut nun mal Jena nicht, also kann ich mir da nichts drunter vorstellen. Deswegen, ja,
ist das. Was ist ein Roman mit einem fiktiven Handlungsort, also wo eher Klischees, Schemata betrachtet, also behandelt werden, selber von einem Korporierten, der das Verbindungswesen jetzt nicht mal, sagen wir mal, nicht schlecht machen möchte, sondern halt einen verschlüsselten Erfahrungsbericht wiedergeben möchte?
Ja, Blüm hat zum Beispiel in seinem Folgeroman Komödiantinnen hat er einen fiktiven Hochschulort genommen. Das hat man öfter. Manchmal wird überhaupt kein Name genannt. Und dann muss man sich das erschließen durch Ortsbeschreibung, durch, wie gesagt, wenn dann irgendwo drin steht, der Zug kommt von so und so und dann erwarten mich meine Chorbundes, sonst was Brüder im Bahnhof, da kann man sich überlegen, der kommt entweder von Kassel nach Göttingen oder von Kassel nach Marburg. Ja? Oder wenn dann irgendwelche Zeitangaben drin sind, kann man in der Universitätsgeschichte so einen Abgleich machen. Also jetzt, wie gesagt, bei Blüm, wenn der nicht Marburg schreiben würde, und würde sagen 1887 der tausendste Student, da kann ich genau gucken, welche Hochschule in dem Jahr den tausendsten Student hatte. Und da gibt es nur einen, das ist Marburg. Also das kann
sozusagen schon, die erste Massenuniversität.
Nee, die andere waren größer, aber das erste Mal, Marburg war ja eine Dorfuniversität bis 1866, da hat man so, wenn es gut lief, 300 Studenten, eher 200. Und erst seit die Bude preußisch war, ist da der Knoten geplatzt, aber auch durch die Förderung des Landes 1866, hat man halt an der südlichen Grenze Preußens eine Hochschule ordentlich aufziehen wollen. Man hat ja in direkter Nähe die Hessische Hochschule in Gießen gehabt. Das ist ja sozusagen um die Ecke.
Ja. Die heutige Justus-Liebig-Universität, oder?
Genau, ja.
Und ja gut, Holger.
Ja. Haben wir uns heute mal über etwas Ungewöhnlicheres aus dem Studentenleben unterhalten. Vielleicht kann man ja mal, gibt ja auch Experten fürs studentische, das ist jetzt die studentische Literatur, da gibt es vielleicht den studentischen Film. Ich weiß gar nicht, ob da sich irgendjemand mit beschäftigt intensiver. Das könnte man auch mal als Thema irgendwo aufgreifen. Gibt ja Listen, in welchen Serien Studenten vorkommen, oder kooperationsstudentische Folgen. Also ich glaube, jede Soko hat eine kooperationsstudentische Folge, Tatort und so weiter gibt es ja auch.
Wenn immer der Mord auf dem Verbindungshaus stattfindet und der Konvent deckt den Mörder.
Genau, und die alten Herren, die 17 alten Herren, die Anwälte sind, schlagen den, hauen den Mörder raus und sagen, hier, pass mal auf, das war der gar nicht. Oder der Chorbruder, der Oberstaatsanwalt ist, der dem Polizeikommissar sagt, hier, pass mal auf, stell mal schön die Ermittlungen ein, meine Chorbrüder waren das nicht.
Genau, und nicht nur er, sondern das ganze System plötzlich aus Verbindungsstudenten besteht, die dann decken.
Ja, und dann der Pathologe, der findet die Kugel nicht, weil er Kartellbruder ist und so weiter. Nein, das ist, ja, also sowas gibt es auch und davon gibt es ja reichlich.
Ich habe da zum Beispiel eine Szene, die ich weiß leider nicht mehr, wo das gespielt hat. Das war auch so, da ist dann halt, also ich würde mal sagen, um es treffender zu formulieren, ein Aspirant, der in die Verbindung aufgenommen möchte, ein Anwärter. Also ich rede jetzt hier nicht von einem Kalgas oder einem Spielfuchs, sondern das war eher wie ein Anwärter, der da hinkam. Und dann hat sich diese Verbindung in einem dunklen Hinterzimmer von einer Gaststätte getroffen und der Junge kam dann da an und dann hat sich der Sprecher bzw. der Senior vor ihm hingestellt, hatte Chargenwichs an, dann hat er dem eine Ohrfeige durchs Gesicht gegeben und dann hat er gesagt, Martin, nimmst du den Beschluss des Konventes an? Und er dann, ja, und dann, wir nehmen dich auf. Das ist geil.
War das Soko Potsdam? Gibt es auch so eine Folge, die ist total abstrus, was das Ganze angeht? Oder da gibt es ein Thüringen-Krimi, wo auch Studentenverbindung eine Rolle spielt, auch auf einem echten Verbindungshaus gedreht, total abstrus mit Transpersonen und verqueren Liebesbeziehungen, also anstrengend einfach. Und es gibt sicherlich jemanden, der sich damit beschäftigt. Und natürlich das, was die Literatur abbildet, bildet auch das Studentenlied ab. Ja, man muss sich ja nur mal die Klassiker des Studentenliedes angucken. Das sind die gleichen Themen drin wie in einem Studentenroman.
Ja? Da findet man dann auch Inspiration, wenn man es selber machen möchte.
Ja, also man könnte da auch so ein bisschen, wie soll man sagen, man könnte da ein bisschen Inspiration finden. Es gibt ja genug Leute, die auch das Studentenlied sich damit beschäftigen, über längere Zeit. Das ist sicherlich auch ein spannendes Thema. Also man könnte wirklich in den Studenten, den Kooperationsstudenten in der Kunst, könnte man ja auch und aufgreifen. In der bildenden Kunst, in der Schreibenden, in der Schreiben, Singen, Bildend, was auch immer. Mhm. Bei den Liedern gibt es sicherlich zahlreiche Experten. Ja, der Studentenroman ist ein schönes Thema. Also ist auch immer ein schönes Geschenk. Das ist so ein kleiner Hinweis. Es freut sich jeder, wenn er einen schönen Studentenroman aus seiner Universitätsstadt zum Geburtstag bekommt. Die gibt es oft billig, irgendwo im Antiquariat. Und man macht da nichts falsch.
Absolut. Das ist die Alternative zu dem allgemeinen deutschen Kommerzbuch von 1886.
Ja, nicht nur die Alternative zum Kommerzbuch, die Alternative zu irgendwelchen Festschriften, die eh keiner liest. Ne? Ich sag mal, da lese ich lieber einen Studentenroman als 500 Seiten über eine Studentenverbindung, ich möchte jetzt nicht sagen, welche, wo dann wirklich 3 Seiten lang beschrieben wird, wie geht man mit der Frage um, ob die Fliege, also zum Anzug ein Cormon-gemäßer Zustand ist.
Mhm. Das ist wie bei American Psycho mit 6 Seiten über irgendwelche Alben aus den 80ern.
Ja, also das ist wirklich, man liest so, fängt so ein Ding zu lesen an und denkt, Leute, habt ihr keine anderen Probleme, als euch drüber auszulassen, ob jetzt eine Fliege Cormon-gemäße Kleidung ist oder nicht?
Ja, vielleicht hat sich der Autor das ja auch gedacht und deswegen nochmal das Ganze verarbeitet.
Ja, also das sind dann so Sachen, wo ich sage, Mensch, das braucht kein Mensch. Dann lieber ein Roman. Mhm. Ja. Ich guck gerade mal in meinen Bücherschrank. Es stehen nicht mehr viele da, viele Romane da, die noch gelesen werden müssen, weil die stehen dann immer bei mir so in einer besonderen Ecke, die frisch gekauften. Ich bin jetzt gerade aktuell sozusagen auf dem aktuellen Stand, was die Literatur angeht. Jetzt muss ich mal zwei Bücher auswerten. Da sind noch so ein paar versprengte Romane drin, die ich noch nicht kenne. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe ja vielleicht, das wäre mein Traum, wenn nach dem Podcast, wenn der öffentlich ist, der ein oder andere mir noch mal eine Liste schickt von seinen Studentenromanen, dass ich die dann quasi einpflegen kann und dann quasi den nächsten Schritt gehe und immer vollständiger werde mit meiner Liste.
Definitiv. Wir werden in die Shownotes auch deine E-Mail-Adresse dann reinschreiben.
Immer gern, ja.
Und dann kann derjenige gerne Kontakt zu dir aufnehmen. Holger, ich würde sagen, wir machen mal für heute Schluss. Ich bedanke mich.
20 Minuten, das ist schon wieder lang, ne?
Ja, definitiv. Das ist doch gute Zeit.
Du schreibst ja raus und machst und tust und hast hoffentlich genug Material.
Gut, dann danke für deine Zeit. Ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, ist auch schön. Und wenn ihr eine längere Bahnfahrt dahin habt, nehmt euch einen Studentenroman, damit es nicht langweilig wird.
Genau, ja.
Macht's gut, genau. Ciao.
Viel Spaß beim Lesen und Stöbern und Recherchieren nach dem Studentenroman deiner Alma Mater.